Bevor man darüber spricht, wie man eine Revolution macht, muss man sich allerdings zunächst mal verständigen, was zu revolutionieren ist und warum. Und das heißt für uns, über die psychischen Grundlagen des Stalinismus zu reden. Aber zuerst soll mein Gesprächspartner, der Psychotherapeut Dr. Hans-Joachim Marz, die Chance haben, zu begründen, warum er überhaupt eine psychische Revolution fordert.
Ja, ich will erst mal das versuchen darzustellen, weshalb ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin oder diese auch Forderung einer psychischen Revolution. Das hat sich ergeben aus meiner alltäglichen psychotherapeutischen Arbeit, in der ich, ohne es erwartet zu haben, über die Jahre immer wieder auf Probleme gestoßen bin, wo ich sagen musste, die Menschen verhalten sich so, wie ich mir faschistisches Verhalten vorgestellt habe oder heute würden wir sagen stalinistisches Verhalten. Also schon, dass ich stalinistisch und faschistisch gleichsetzen muss aus dieser Erfahrung, hat mich sehr berührt und nachdenklich werden lassen. Also ich will sagen, dass wir in unserer Arbeit massenweise Charakterstrukturen finden, Charakterverformungen finden bei Menschen, die sich in dieses Bild faschistisch, stalinistisch einordnen lassen. Und mit dieser eher erschütternden Erfahrung habe ich auch angefangen, mir Gedanken zu machen und nachzulesen, auch bei Leuten, die sich darüber schon geäußert haben. Und da ist mein Erkenntnisstand heute etwa der, dass es in vielen Revolutionen schon wesentliche politische oder soziale und ökonomische Veränderungen gegeben hat, die immer wieder das Fortschrittliche dann zum Ausdruck brachten, aber dass solche Veränderungen immer wieder auch gescheitert sind. Also zum Beispiel ist die Weimarer Republik ausgelaufen in den Faschismus oder die sozialistische Revolution, die DDR ist schließlich zum Stalinismus entartet sozusagen.
Und oder die Sowjetunion selber.
Oder ja. Und da wird eben deutlich, dass eine wesentliche Sache vergessen wurde bei all diesen Revolutionen, nämlich die Veränderung des einzelnen Menschen, der Blick auf seinen Charakter, was ein Mensch kann oder braucht. Also man kann das vielleicht so zusammenfassen, der Mensch kann sich sehr gute, ideale Dinge ausdenken, aber es ist damit noch nicht gesagt, ob er es auch wirklich leben und umsetzen kann. Also die Ideale, nach denen wir heute leben oder streben, Demokratie oder Gerechtigkeit oder Freiheit, Brüderlichkeit, diese großen Menschheitsideale, wenn man die auf sein Programm schreibt, als im politischen Kampf, ist damit noch längst nicht gesagt, ob es auch der Mensch in der Lage sein wird, diese Ideale im praktischen Vollzug, im alltäglichen Leben auch wirklich umzusetzen. Es gibt diese klassische Formulierung aus dem Marxismus, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ich muss aus meiner Erkenntnis diesen Satz einfach als falsch heute darstellen. Es ist eher so, wenn ich bei dieser Formulierung mal also bleiben würde, dann müsste ich sagen, das Unbewusstsein bestimmt das Sein. Das ist also unsere Erkenntnis, dass das Verhalten, der Antrieb für das Verhalten im Wesentlichen von unbewussten Mechanismen des Menschen geprägt wird. Und das ist der Grund, weshalb auch große Ideale, unter denen eine Revolution antritt, dann eben im alltäglichen Vollzug scheitern.
Wie würden Sie denn, wenn sich das zusammenfassen lässt, zusammenfassen, wie die bisherigen psychischen Verhältnisse in der DDR ausgesehen haben?
Ja, also ich stütze mich jetzt so auf die Beobachtung, ich habe das mal so überschlagen, dass ich in den 20 Berufsjahren etwa 10.000 Menschen habe kennenlernen können, also auch so kennenlernen können, dass sie mir etwas von ihrem innersten psychischen Situation gezeigt haben. Und da kann man zusammenfassend etwa sagen, dass alle diese Menschen eine Störung aufweisen, die wir in solchen Worten zusammenfassen wie Entfremdung und Spaltung. Diese Spaltung ist typisch für den durchschnittlichen Bürger in der DDR. Mit Spaltung meine ich, dass sie gespalten sind in ihrem Charakter in eine sogenannte soziale Fassade, in eine Maske oder Rolle, die sie aufsetzen, um so im Alltag umzugehen damit. Die ist geprägt von Freundlichkeit, Höflichkeit, Angepasstheit vor allen Dingen, von Autoritätsabhängigkeit bis Hörigkeit, ja manchmal sogar Autoritätssüchtigkeit und einem, man trägt so die Forderung nach Ordnung, Fleiß, Disziplin so gerne eben nach außen, zeigt das vor. Mhm. Wenn wir in der Therapie auf diese Maske nicht mehr eingehen, indem sozusagen diese Verhaltensweisen, diese letztlich ja verlogenen, die aufgesetzten Verhaltensweisen keine Wirkung mehr haben, dann werden die Menschen in der Regel sehr schnell unsicher und sehr ängstlich. Und dann zeigen sie Gefühle, die sie sonst ganz peinlich zu vermeiden und zu verbergen suchen. Und das sind in der Regel ein mörderischer Hass, sehr viel Wut, also Aggressivität, aber auch tiefer Schmerz und oft auch starke Traurigkeit. Und wenn es möglich ist, in einer Therapie diese Gefühlsschicht jetzt freizulassen, diese Gefühle auszutragen und zu äußern, ja, das ist ja oft nicht so einfach, weil das sehr viel also auch Angst macht und eben schmerzliche Erfahrungen mit sich bringt. Aber wenn es möglich ist, dann bleibt unter diesen Gefühlen eben diese, das, was wir auch den Kern nennen, den seelischen und biologischen Kern des Menschen, dass er jetzt seine Sehnsucht zeigt, dass er doch von anderen Menschen angenommen und verstanden sein möchte, dass er anderen Menschen nahe sein möchte, dass er geliebt sein möchte und selber lieben möchte, andere Menschen. Dies ist so nach unserer Erfahrung das am tiefsten verborgene Geheimnis, das jeder Mensch hat, dass er diese Sehnsucht in sich trägt. Und auch da muss man sagen, das ist so weit verborgen, weil es in der Erziehung, in den Erfahrungen, die jeder Mensch gemacht hat, eben ihm so sehr auch verboten wurde oder unterdrückt wurde oder nicht erfüllt wurde. Und das hängt sicher damit zusammen, dass Eltern eben auch in ihrer Entwicklung und schließlich in ihrer Charakterstruktur das Ergebnis sind wieder von Erziehung, die an ihnen vollzogen wurde. Und da hat sich nicht so viel verändert, also bei uns in den letzten 40 Jahren schon gar nicht, aber auch vorher galten ähnliche Erziehungsnormen, die man als repressiv, als manipulativ, als autoritär beschreiben muss. Und das Ergebnis ist, dass die Kinder, wenn sie in diesem Erziehungsprozess, den man eher so als auch Dressur abqualifizieren muss, sind am Ende sich selber entfremdet, sie sind nicht mehr im Kontakt mit ihren eigenen wesentlichen Bedürfnissen und Gefühlen. Sie sind angepasst und damit bleiben sie abhängig von Menschen, die ihnen sagen, was sie tun oder lassen sollen. Hm. Und jetzt kommt noch eins dazu, dass auch eine Norm eine Rolle spielt, die wir als die Leistungsorientierung bezeichnen können. Also es besteht so der Auftrag an die Kinder, sei tüchtig, streng dich an, sei fleißig, ohne Fleiß kein Preis, sei perfekt. Ja, wir haben also Kinder im Erziehungsprozess, die nicht mehr um ihretwillen angenommen und geliebt werden, nicht mehr, dass ihre Bedürfnisse erkannt würden und erfüllt werden, sondern genau das Gegenteil. Sie müssen die Erwartung der Mächtigen, der Eltern, der Gesellschaft erfüllen. Und so entsteht diese Haltung, dieser Irrtum, durch Leistung könne ich mir Liebe verdienen. Das ist so ein Grundirrtum, den jede Leistungsgesellschaft in den Industrienationen, in Industriegesellschaften festhält, um Menschen praktisch in der entfremdenden Art und Weise dahin zu bringen, dass sie schließlich in einem auch entfremdenden Arbeits- und Produktionsprozess fast willfährig mitmachen, dass sie das eine solche Art, eine solche Lebensart hinnehmen und also nicht dagegen protestieren.
Das heißt, es gibt also, wenn man auf die Welt kommt, eigentlich so eine Art natürlichen guten Kern im Menschen, der also lieben möchte, der Zärtlichkeit haben möchte, der Körperkontakt braucht, Sexualität braucht. Da diese Bedürfnisse in der Regel nicht befriedigt werden, entsteht sozusagen so eine Art zweite Stufe, nämlich der Frust, der ganze Frust, der sich da anheult, ja. Also Wut, Trauer, Schmerz, ja. Aggressivität, ja. Die darf wieder nicht ausgelebt werden und bleibt im Menschen.
Ja.
Und jetzt kommt das, was Sie als Fassade bezeichnet haben, diese soziale Fassade, noch oben drauf, ja. Mit der man also diese negativen Impulse, die sich angestaut haben, anstauen mussten, jetzt niederhält und nach außen hin so tut, als ob man eben ein ganz anderer wäre. Ja.
Also es ist richtig, die meisten Kinder, also auch dann die meisten Menschen bei uns, tragen in sich ein chronisches Mangelsyndrom, also ein Defizit an ursprünglicher, unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung, gerade in diesen Grundbedürfnissen, also nach Nähe, nach Liebe, nach Angenommensein, nach Verstandensein, nach Dazugehören, nach Echtheit, nach Emotionalität. All diese Dinge sind wesentlich frustriert, behindert, defizitär. Ein chronisches Mangelsyndrom. Und jetzt kommt dazu, dass wir 40 Jahre in einem politischen und ökonomischen System gelebt haben, leben mussten, dass man ebenso als ein Mangelsystem bezeichnen kann. Es hat also immer im Vergleich, meinetwegen zur Bundesrepublik Deutschland, einen chronischen Mangel gegeben, auch in Lebensart, in Versorgung, im Kultur. Konsum, in Kultur, in allen gesellschaftlichen Bereichen. Jetzt kommt es zu dieser tragischen Verquickung von innerem Mangelsyndrom und äußerer Mangelsituation, sodass jetzt im Zuge der gesellschaftlichen Umwandlung immer deutlicher die Sehnsucht aufbricht, der Wunsch, dass dieses Mangelsyndrom gestillt werden könnte. Und da bietet sich wieder die Bundesrepublik an im Vergleich. Da ist tatsächlich alles erstmal äußerlich wesentlich besser, wesentlich reichhaltiger. Die Versorgung ist fantastisch. Also wenn man das gesehen hat, dann kann man erstmal nur schwärmen davon. Sodass also es nahe liegt, dass eine Hoffnung bei den meisten Menschen entsteht, wenn man so leben könnte wie in der Bundesrepublik, dann wäre alles gut. Dann wird mein chronischer Mangelzustand endlich befriedigt und gesättigt. Ich denke, dass das einer der wesentlichsten, allerdings auch unbewussten Beweggründe gewesen ist, also massenweise die DDR zu verlassen, auszureißen, zu fliehen. Und dass das eben auch ein Beweggrund ist, jetzt nach Vereinigung der beiden deutschen Staaten zu rufen oder eben auch bei uns so schnell wie möglich soziale Marktwirtschaft zu etablieren. Und verloren geht dabei der Blick, dass die Menschen im Westen nicht wirklich wesentlich gesünder sind, nicht wirklich weniger entfremdet sind als unsere, dass die gleichen Erziehungsmechanismen, also die Abhängigkeit, die Gefühlsunterdrückung, die Leistungsorientierung genauso vorhanden sind, dass diese Spaltung der Charakterstruktur genauso anzutreffen ist wie bei uns. Die psychosomatischen Erkrankungen, der Alkoholismus, die Suizide, die Drogenprobleme sind genauso groß oder in manchen Bereichen noch stärker als bei uns. Und es kommt dazu, dass wenn wir gelitten haben am chronischen Mangel, der Westbürger daran leidet am Konsumterror. Dass das also auch ein Problem ist, dass wenn man ständig daran lebt, ich habe das jetzt vielfach auch von Bekannten, Freunden und auch von Kollegen erfahren, die damit befasst sind, dass die Menschen damit auch eher belastend berührt sind von der Tatsache des Konsumzwangs sozusagen. Und jetzt muss man, denke ich, den Blick auch noch heben auf die Folgen einer solchen Lebensart. Zunehmend wird deutlich, dass die Gesellschaft selbst sich zu einer Zweidrittelgesellschaft entwickelt, dass also ein Drittel der Bevölkerung aus dem äußeren Erfolg herausfällt, dass dieser wirtschaftliche, großartige Erfolg auf Kosten der Dritten Welt geht und vor allen Dingen eben auf Zerstörung der Umwelt und der Ausbeutung der Natur. Also letztlich auf Kosten der Zukunft und auf Kosten anderer. Es wird also das Problem, man kann auch jetzt mal so sagen, die gestaute Aggressivität, die auch da vorhanden ist, drückt sich aus in der Zerstörung der Natur.